Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Thielko Gries, guten Abend. Ein kurzer Überblick über die Themen in unserer Sendung. Die Innenminister in Bund und Ländern, die wollen prüfen, ob Angriffe auf Politiker und Wahlkämpfer härter bestraft werden sollen. Die CDU will die Wehrpflicht wieder aktivieren und sie will das Asylsystem einschneidend verändern. Wir berichten auch darüber gleich und dazu auch ein Interview mit Ines Klaus, die im Präsidium der CDU sitzt. In Russland hat sich Wladimir Putin einmal mehr zum Präsidenten vereidigen lassen und die FDP verzögert das eigentlich mit der SPD bereits ausgehandelte Rentenpaket. Zu unserem ersten Thema. Unsere Landeskorrespondenten, nicht nur in Sachsen, in Thüringen oder Brandenburg, sondern auch aus anderen Ländern, berichten uns und Ihnen immer wieder, wer in den Parteien zurzeit Plakate für die Europawahl aufhängt, wer an Wahlkampfständen steht, wer Haustürwahlkampf betreibt, der macht sich viel häufiger als früher Gedanken darüber, ob er oder sie heil wieder nach Hause kommt. Nach den Angriffen in Dresden am vergangenen Freitag haben sich heute die Innenminister von Bund und Ländern zusammengeschaltet und es zeichnet sich ab, dass sie in ihren jeweiligen Parlamenten Mehrheiten dafür finden wollen, Strafmaße zu verschärfen. Nico Hecht berichtet.
Die Innenminister der Bundesländer wollen eine Verschärfung des Strafrechts prüfen. Die Prügelattacke auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden habe gezeigt, wie nötig das sei, erklärte nach dem gemeinsamen Treffen Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD.
Wenn politisches Engagement zum Risiko für Leib und Leben wird, dann liegt die Axt an der Wurzel der Demokratie. Dann beschädigen wir das Fundament, auf dem eine freie demokratische Gesellschaft nur existieren kann.
Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte an der Videosondersitzung der Innenministerkonferenz teilgenommen und erklärte hinterher, auch an Zahlen des Bundeskriminalamtes lasse sich eine enorm gestiegene Aggression gegen politisch Engagierte ablesen. Die Beamten hätten hier im letzten Jahr mit 2710 Straftaten gegen Mandatsträger ein Plus von 53% verzeichnet. Mit ihren Länderkollegen sei sie sich einig, diese Eskalation gelte es zu bremsen.
Für uns als Rechtsstaat gilt, wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Wir brauchen deshalb ein ganz deutliches Stoppsignal.
Dafür fordern die Innenminister, das Strafrecht gleich an mehreren Stellen an diese Entwicklungen anzupassen. Es gelte, Verschärfungen zu prüfen, fasste der aktuelle Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchef Michael Stübgen, CDU, die Beschlüsse der Sitzung zusammen.
Die bisherigen Strafgesetze gegen Körperverletzungen und Nötigungen decken die Besonderheit und Folgen von Angriffen auf Amts- und Mandatsträger und politische Akteure nicht mehr hinreichend ab.
Die Innenminister stellten sich auch hinter zwei angekündigte Bundesratsinitiativen aus Bayern und Sachsen für schärfere Strafen für Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer mit der Forderung, die Bundesinnenministerin solle diese unterstützen. Bei Nancy Faeser rennen die Länderminister damit offenbar offene Türen ein. Sie sagte, Gewalttäter, die politisch Aktive attackieren, müssten die volle Härte des Rechtsstaates spüren. Das bedeutet
schnelle, konsequente Verfahren und Strafen, und das ist auch Bestandteil des heutigen Beschlusses, den die Innenminister getroffen haben. Wenn wir das Strafrecht dafür weiter verschärfen müssen, werde ich mit dem Bundesjustizminister darüber hier sehr schnell beraten.
Außerdem brauche es, so Faeser, mehr sichtbare Polizeipräsenz. Das solle Wahlkämpfer bei Veranstaltungen schützen. Viele Bundesländer hätten dafür schon gute Schutzkonzepte erarbeitet. Man wolle sich hier zu Best-Practice-Beispielen, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, untereinander austauschen. Bundesinnenministerin Faeser sagte zu, dass die Bundespolizei auch weiterhin die Länderabteilungen bei solchen Einsätzen unterstützen würde. Ziel insgesamt müsse sein, so Faeser, dass man wieder zu einer politischen Kultur des Respektes zurückkomme.
Die CDU ist zurzeit die größte Oppositionspartei in Deutschland. Würde am Sonntag gewählt, dann erhielte die Union, also CDU und CSU, wohl die meisten Stimmen. Und das macht es unter anderem schon einmal interessant, wenn die CDU sich nun ein neues Grundsatzprogramm gibt. Das alte Programm, das galt seit 2007. Damals führte Angela Merkel die Partei. Und wie lange 2007 her ist, zeigt die Tatsache, dass in diesem alten Grundsatzprogramm zum Beispiel der Begriff der Digitalisierung gar nicht auftauchte. Dieser Begriff steht nun im neuen Programm und natürlich noch etliches mehr, was im alten so nicht drin stand. Und es folgt alles der Richtung, die CDU wird wieder konservativer. Vom Parteitag berichtet für uns Steffen Wurzel.
Der 36. Parteitag. Wir sind hier in Berlin. Es ist 19.45 Uhr. Wir kommen zur Schlussabstimmung.
Um 7:45 stellt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die entscheidende Frage.
Wer stimmt für das vierte Grundsatzprogramm in der Geschichte der CDU Deutschlands? Gegenprobe. Enthaltung. Einstimmig. Vielen Dank. Beschlossen.
Mehr als zwei Jahre lang hat die CDU über ihr neues Grundsatzprogramm diskutiert. Jetzt hat sie es geschafft. Parteichef Friedrich Merz strahlt.
Herzlichen Dank. Es war großartig. Es hat unglaublich viel Freude gemacht.
Die Christdemokraten betonen in dem 70 Seiten starken Programm deutlicher als bisher ihre konservative Seite. Unter anderem setzt die Partei auf eine schärfere Einwanderungspolitik. Um die heimische Bauernschaft zu stärken, will die CDU die Ernährungssicherheit ins Grundgesetz schreiben. Über mehrere Passagen, die vor dem Parteitag als umstritten galten, wurde bei den Beratungen letztlich nicht mehr groß diskutiert. So gab es keine Debatten mehr über die deutsche Leitkultur und auch nicht über den Islam. Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland, heißt es jetzt im neuen Grundsatzprogramm der CDU. In der Sicherheits- und Verteidigungspolitik setzen die Christdemokraten auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Parteitag stimmte nach lebhaften Diskussionen einem entsprechenden Änderungsantrag der Jungen Union zu, unterstützt von mehreren Landesverbänden. Der CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul.
Wir wollen mit der Zeitenwende ernst machen. Wir haben den Ernst der Lage erkannt. Wir wollen Wladimir Putin zeigen, dass seine Aggression ein Ende findet.
Vor 13 Jahren hatte eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung die Wehrpflicht ausgesetzt. Im neuen CDU-Grundsatzprogramm heißt es nun, wir werden die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurücknehmen und die Wehrpflicht in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführen.
Wir wollen eine einsatzfähige Bundeswehr und dafür brauchen wir auch Menschen. Und dafür ist dieser Antrag richtig. Dankeschön.
Am Nachmittag sorgte CSU-Chef Markus Söder für eine Pause bei den Beratungen über das Grundsatzprogramm. Der Vorsitzende der bayerischen CDU-Schwesterpartei betonte in seiner Rede die Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU und ermahnte zur unionsinternen Geschlossenheit.
Es ist tatsächlich so. Ohne einander geht es nicht. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Deswegen herzlichen Dank, wir stehen zueinander. Danke, dass ich heute da sein darf.
Markus Söder beschwerte sich in seiner Rede erneut über die Politik der Ampelparteien, betonte seine ablehnende Haltung gegenüber schwarz-grünen Koalitionsüberlegungen und er verzichtete auf Spitzen gegenüber CDU-Chef Friedrich Merz. Bei der Frage, wer nächstes Jahr Kanzlerkandidat der Unionsparteien wird, blieb Söder eindeutig zweideutig.
Wir haben einen Zeitplan vereinbart, an dem wir uns halten. Ich will nur eines sagen, ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern. Im Gegenteil, ich verspreche euch, wir werden nächstes Jahr zusammen das rocken und die Bundesregierung jetzt die Ampel ablösen, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir gemeinsam schaffen.
Morgen will die CDU auf ihrem Bundesparteitag in Berlin in die heiße Phase des Europawahlkampfs starten. Geplant sind eine Rede der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Außerdem wird Ursula von der Leyen sprechen, EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der konservativen Parteienfamilie bei der Europawahl in einem Monat. In den vergangenen Wochen hatte es innerhalb der CDU immer wieder kritische Stimmen gegeben gegenüber von der Leyen. Einigen in der Partei ist die 65-Jährige zu grün und nicht konservativ genug.
Steffen Wurzel berichtete über das neue Grundsatzprogramm der CDU. Diese Partei hat ein Präsidium, das ist ein Führungsgremium. Und in diesem Präsidium sitzt unter anderem Ines Klaus. Sie ist außerdem Fraktionschefin der CDU im Hessischen Landtag. Und das jetzt folgende Interview mit Ines Klaus haben wir aus Termingründen vor ungefähr 3 Stunden vom Parteitag aus aufgezeichnet. Frau Klaus, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend, Herr Gries.
Das neue Grundsatzprogramm, das vierte der CDU in der Geschichte der CDU, ist jetzt also beschlossen. Nehmen wir einen Punkt heraus, Stichwort Asyl, Stichwort sichere Drittstaatenlösung. Ich fasse es kurz zusammen. In etwa ist es so, oder möchte die CDU etwas, was in Großbritannien jetzt seit wenigen Tagen Gesetz ist, nämlich so eine sichere Drittstaatenlösung. Dort ist es so, dass Asylbewerber oder deren Asylantrag in Ruanda begutachtet wird und dann darüber entschieden wird. Und so ähnlich will die CDU das auch. Welches Land hat die CDU im Blick, wenn es nicht Ruanda ist?
Uns war wichtig, dass wir in unserem Programm jetzt deutliche Aussagen treffen, wie wir uns vorstellen können, dass wir das, was auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Humanität und Ordnung gegossen hat, jetzt auch ins Grundsatzprogramm schreiben. Und insoweit ist ein Grundsatzprogramm immer so aufgestellt, dass man die großen Linien beschreibt und dann in Regierungsarbeit umsetzt. Und dann beginnt auch die konkrete Arbeit. Insoweit steht jetzt erstmal das Ziel in unserem Grundsatzprogramm und das Instrument, also in dem Fall das Land noch nicht. Das sind dann die Linien, die man später treffen muss.
Aber das Asylrecht, das jetzt seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik gilt, das würde dann nicht mehr gelten.
Das Asylrecht, das steht im Grundgesetz und das gilt natürlich. Und insoweit handelt es sich jetzt nur darum, wie wir das Asylrecht ausformen, ausformulieren, natürlich immer grundgesetzkonform. Und das haben wir jetzt beschlossen, eben mit dem System der Drittstaatenlösung, um eben auch eine Lösung oder einen Weg für uns zu definieren, wo wir sagen, das könnte ein möglicher Weg sein, um den Herausforderungen einfach auch gerecht zu werden. Weil wenn Sie unterwegs sind in den Wahlkreisen, in den Städten und Gemeinden, hören Sie, dass das eine riesige Herausforderung ist, dass viele Menschen zu uns kommen und wir sagen, da müssen wir eben andere Antworten drauf finden. Und insoweit haben wir uns jetzt für die Drittstaatenlösung entschieden.
Ich möchte nochmal nachhaken. Also wenn es so aussieht, dass Asylsuchende sozusagen ausgeflogen werden in einen Drittstaat, welcher auch immer das dann sein wird, dann wird dort das Verfahren stattfinden. Und wenn es einen positiven Bescheid gibt, dann wird auch das Asyl dort verbracht. Und die kommen gar nicht mehr nach Europa. Was ist denn das anderes als der Abschied von dem Asylrecht, das wir kennen?
Der Punkt ist ja, dass wir die Menschen an der Stelle auch nicht im Stich lassen. Natürlich wird das sowas mit Abkommen auch geregelt sein, dass es für die Länder, die eben an der Stelle an der Drittstaatenlösung mitwirken, eben auch eine Lösung ist, die für diese Länder und für die Menschen gut ist und vor allen Dingen uns auch hier nicht weiter vor so große Herausforderungen stellt. Also insoweit nach meiner Auffassung grundgesetzkonform.
Es gibt ja auch deutliche Kritik an diesem Vorschlag oder das ist ja kein Vorschlag mehr, an diesem Passus im Grundsatzprogramm, zum Beispiel von Norbert Röttgen, aber auch von den großen christlichen Kirchen. Anders formuliert, Frau Klaus, die christliche Barmherzigkeit in der Bibel, die ist nun wirklich nirgendwo begrenzt, aber im Grundsatzprogramm der CDU nun durchaus schon?
Meiner Auffassung nach nicht. Und ich bedauere auch, dass die Sichtweise so drauf geschenkt wird. Meiner Auffassung nach ist es eine Lösung, die eben alle Menschen im Blick behalten soll und eben auch in dem Drittstaat eine Lösung für die Menschen sein kann, die eben vor Krieg geflüchtet sind in ihrem Land. Deswegen muss da auch Sicherheit hergestellt sein. Aber wir müssen natürlich auch bei uns schauen, dass wir die Integration, die wir gewährleisten wollen, bei uns in Deutschland auch immer weiter gewährleisten können, eben im Kindergarten, in der Schule und darüber hinaus. Insoweit bedauere ich, dass die Kirchen den Blick darauf so schenken. Wir haben uns die Wege, die Ideen, die Lösungen nicht leicht gemacht und natürlich bedeutet uns das christliche Menschenbild schon etwas.
Eine fundamentale Änderung der bisherigen Position der CDU besteht auch bei einem zweiten Thema, Frau Klaus, nämlich der Wehrpflicht. Auch hier noch mal kurz zusammengefasst, die CDU möchte die Wehrpflicht wieder einführen und dann überführen in ein sogenanntes verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Das ist schon Beschlusslage gewesen, muss man dazu sagen, seit 2 Jahren der CDU, aber jetzt steht es eben im Grundsatzprogramm. Die Sicherheit Deutschlands, die damit zusammenhängt, und das ist ein wesentliches Argument, so verstehe ich das, die Sicherheit Deutschlands geht also zulasten der jungen Generation?
Nein, ganz sicher nicht. Es war heute, wenn Sie die Debatte mitverfolgt haben, auch ein großer Wunsch der Jungen Union, den Passus jetzt noch so mal zu verdeutlichen. Wir hatten schon eine Beschlusslage, hatten Sie ja gesagt, zum verpflichtenden Gesellschaftsjahr vor 2 Jahren getroffen, weil wir eben auch sagen, dass es den jungen Menschen eben auch sehr dienlich sein kann, beim weiteren Erwachsenwerden etwas für Gesellschaft und Staat zu tun. Und deswegen war es uns so wichtig, dass wir neben dem Teil, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch schrittweise die Wehrpflicht wieder einführen, das Gesellschaftsjahr insgesamt ja nicht in Konkurrenz dazu sehen, sondern auch als Lösung, um zu sagen, ich mache eben meinen Dienst oder leiste meinen Dienst in anderen Einrichtungen. Und insoweit
also kommt auch der Zivildienst wieder?
Geht das nicht zulasten? Nein, es kommt das verpflichtende Gesellschaftsjahr in den unterschiedlichsten Bereichen. In den unterschiedlichsten Bereichen kann man sich für sein Land einsetzen, in natürlich den zivilen Hilfsorganisationen, man kann es in Kita, Seniorenheim etc. tun, um eben ja etwas auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun. Und ich würde sagen, es nimmt kein Jahr den Menschen, den jungen Menschen, sondern es schenkt eher Erfahrung in diesem Jahr. Und ich bin sehr froh, dass die junge Union heute darauf so gedrängt hat.
Mhm. Nun ist es aber so, dass Sie, oder wir alle, wir etwas älteren Menschen, die nun nicht gerade mehr 18, 19 sind, der jüngsten Generation eine kaputte Infrastruktur hinterlassen, ein miserables Bildungssystem, die Klimakrise. Und jetzt soll also diese Generation diese Probleme alle richten. Das ist doch ungerecht.
Ich erlebe eine tolle junge Generation. Und ich erlebe auch eine Generation, die an der Stelle sehr engagiert ist und so, wie ich es heute auch wahrgenommen habe, das Bedürfnis hat, sich einzubringen in diese Gesellschaft. Ich bestreite auch, dass das Bildungssystem kaputt ist. Ich komme aus Hessen, also insoweit erlauben Sie mir da auch den Einwand, dass wir uns da ordentlich drum kümmern, dass junge Menschen eben auch eine gescheite Bildung erfahren in den Herausforderungen und ja den Punkten, die hinzugekommen sind, also wie Digitalisierung etc., dass man eben den Bedürfnissen auch nachkommt. Und insoweit würde ich sagen, das ist ein Weg für die jungen Menschen, der äußerst sinnvoll ist. Hm. Und wie gesagt, ich freue mich über das Votum heute von der Jungen Union.
Nur als Ergänzung, das hessische Bildungssystem hat den Abstieg in den PISA-Studien jetzt auch nicht verhindert. Ich wollte aber gerne noch etwas anderes anfügen. Sie selber haben auch Kinder, 3 Kinder. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das verpflichtende Gesellschaftsjahr für beide Geschlechter, also wenn man bei der CDU von 2 Geschlechtern spricht, dann ist es für beide gedacht. Sie haben 3 Kinder, wie gesagt. Stimmt es sich da über so ein Vorhaben, so einen Passus schwieriger ab, wenn man Kinder hat? Für die wird es ja gelten.
Für die wird es gelten. Und der Punkt ist, der gilt ja generell. Wir Politiker sind ja ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Leben. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, haben natürlich Auswirkungen auch auf das unmittelbare Lebensumfeld. Und insoweit sollte man sich bei jeder Entscheidung die Frage stellen, was bedeutet das eben auch für mich und gehe ich das absolut mit? Und natürlich, wenn ich positiv über die junge Generation spreche, habe ich auch meine Kinder vor Augen und nicht nur meinen individuellen Blick darauf, sondern auch den politischen Blick. Und insoweit kann ich das auch nach Abwägung und ich sage Ihnen auch nach Diskussion, gerade mit unserer großen Tochter, in aller Ernsthaftigkeit mittragen. Das ist nicht unreflektiert. Das ist abgewogen und ja, jetzt umgesetzt.
Also Ihre große Tochter findet es gut?
Meine große Tochter hat es mit mir diskutiert. Sie fand es erstmal nicht gut. Und dann haben wir überlegt, in welcher Ausformung das sein könnte, weil sie auch, und das auch sehr offen mit der Frage kam, aber ihr nehmt uns ein Jahr weg. Und als wir darüber gesprochen haben, was wir damit meinen und dass es vielleicht auch in der Entscheidungsfindung fürs Leben hilft, fand sie, es war eine Idee, über die man zumindest nachdenken konnte. Und jetzt habe ich sie so erlebt, dass sie inhaltlich dabei war, ja.
Sagt Ines Klaus, Mitglied im Präsidium der CDU. Frau Klaus, danke für Ihre Zeit heute Abend und unser Interview.
Vielen herzlichen Dank, Herr Gries.
Und jetzt kommen wir von der Opposition zu den Regierenden. Denn heute hat sich herausgestellt, dass die Ampelkoalition nun doch uneins ist in einem Punkt, den sie schon einmal als gelöst präsentiert hatte. Die Diskussion über das Rentenpaket. Auf Wunsch der SPD sollte ja das Rentenniveau festgeschrieben werden. Dann steigen die Rentenbeiträge schneller als geplant. Und auf Wunsch der FDP soll Steuergeld als Kapitalanlage für die gesetzliche Rente angelegt werden. Das Bundesfinanzministerium, Christian Lindner und damit FDP geführt, zögert nun aber. Jörg Münchenberg erklärt uns, worum es geht.
Die koalitionsinternen Verhandlungen zum Haushalt 2025 bleiben extrem schwierig. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung hatte Finanzminister Christian Lindner, FDP, den eigentlich für morgen geplanten Kabinettsbeschluss zum sogenannten Rentenpaket 2 kurzfristig erst einmal blockiert. Dabei hatte Lindner erst im März gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, nach monatelangen Verhandlungen die Rentenpläne vorgestellt. Die überraschende Blockade durch das Finanzministerium sei ausdrücklich mit den Beratungen für den Haushalt 2025 begründet worden, heißt es. Demnach habe auch das Arbeitsministerium überplanmäßige Mehrausgaben für den nächsten Etat angemeldet. Weder Finanz- noch Arbeitsministerium wollten dies direkt bestätigen. Aus dem Finanzministerium hieß es lediglich auf Anfrage, angesichts hoher Anmeldungen müssten aktuelle Vorhaben neu eingeordnet werden. Gleichzeitig versicherte ein Sprecher, ein Kabinettsbeschluss zum Rentenpaket 2 sei noch für den Mai geplant. Vor allem bei der SPD ist man aber über die Vorgehensweise des Finanzministers ziemlich verstimmt. Seit Wochen schon gibt es erhebliche Differenzen innerhalb der Ampel, wie die bestehende Lücke für den kommenden Haushalt von bis zu 30 Milliarden Euro geschlossen werden kann. Allen Sparappellen des Finanzministers zum Trotz haben die Ministerien Auswärtiges, Entwicklung, Verteidigung und Arbeit erhebliche Mehrbedarfe angemeldet und damit die Kennzahlen in der Finanzplanung zum Teil deutlich überschritten. Lindner hatte deshalb erst gestern erneut deutliche Kritik geäußert, ohne freilich ins Detail zu gehen.
Die Mehrheit der Ressorts hat im Finanzplan oder nahe am Finanzplan angemeldet. Das ist sehr zu begrüßen. Hier sind die Vorgaben beachtet worden. Es gibt aber einzelne Ressorts, die exorbitante Wunschzettel eingereicht haben. Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen gewissermaßen. Das ist so nicht akzeptabel.
Am Nachmittag hatte es im Kanzleramt auch ein neuerliches Spitzentreffen zwischen Olaf Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gegeben. Dabei stand eigentlich die schwierige Lage zum Haushalt 2025 ganz oben auf der Agenda. Laut Bild musste aber erst einmal der Streit um das Rentenpaket abgeräumt werden. In der NTV-Sendung Beisenherz sagte Habeck jetzt zum aktuellen Haushaltsstreit:
Die Sache ist dabei jetzt wirklich sehr ernst. Und so wie es im Moment aufgespielt ist, gibt es nicht die eine schnelle Lösung. Und da müssen alle jetzt aufhören zu pokern. Das ist schon meine Meinung. Und sehr schnell miteinander so reden, als wäre es die letzte Runde, die man macht. Und nicht ewig lange Schaukämpfe für Parteitage.
Allerdings sind die Rentenpläne von Arbeitsminister Heil innerhalb der FDP ohnehin umstritten. Demnach soll bis zum Jahr 2039 festgeschrieben werden, dass das Rentenniveau nicht unter 48% eines Durchschnittslohnes fallen darf. Diese Garantie ist jedoch teuer und wird auch zu einem deutlichen Anstieg des Beitragssatzes führen. Die Liberalen hatten deshalb auf ihrem Parteitag Ende April zusätzliche Reformen gefordert, auch wenn das Kabinett das Rentenpaket 2 tatsächlich noch im Mai beschließen sollte.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio über einen neuen Streit in der Ampelkoalition. Der heutige Tag ist einer, den Wladimir Putin für sich selbst jahrelang vorbereitet hatte. Er hat in jahrelanger, teils gewaltsamer Kleinarbeit seine Alleinstellung an der Spitze der Macht in Russland gesichert, während die Opposition starb. Teils buchstäblich. Putin hat die Verfassung ändern lassen, die in der alten Fassung seine Amtszeiten auf 2 am Stück begrenzt hatte. Nach der neuen Fassung der Verfassung erlaubt er sich nun doch wieder anzutreten. Im März, da trat er also an bei einer Veranstaltung, die er Wahl nannte, die aber weder frei noch fair war. Putin lässt seit Jahren das Land mit Propaganda und seit Jahren die Ukraine mit Krieg überziehen. Dieser Putin also, der ließ sich heute zum 5. Mal in das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation einführen. Björn Blaschke berichtet.
Unter den wachsamen Augen des obersten Verfassungsrichters Russlands, die rechte Hand auf der rot eingebundenen Verfassung, legte Wladimir Putin im Andreassaal des großen Kremlpalastes seinen Amtseid ab. Ich schwöre, bei der Ausübung der Befugnisse des Präsidenten der Russischen Föderation, die Rechte und Freiheiten des Menschen und der Bürger zu respektieren und zu schützen, die Verfassung der Russischen Föderation zu achten und zu verteidigen, und die Souveränität und Unabhängigkeit, Sicherheit und Integrität des Staates zu schützen, dem Volk treu zu dienen. Der oberste Verfassungsrichter Russlands erklärte Putin zum Präsidenten Russlands. Nach seiner offiziellen Amtseinführung hielt Putin eine kurze Rede. Ich möchte den russischen Bürgern in allen Regionen unseres Landes aufrichtig danken, den Bewohnern unserer historischen Länder, die ihr Recht verteidigen, mit dem Mutterland zusammen zu sein. Ich möchte mich vor unseren Helden, Teilnehmern an der militärischen Spezialoperation und allen, die für das Vaterland kämpfen, verneigen. Putins fünfte feierliche Amtseinführung heute folgte der Wahl im März, in der er die Zustimmung von fast 88% gewann. Dieses Rekordergebnis führen Experten allerdings auf eine umfangreiche Wahlmanipulation zurück. OSZE-Wahlbeobachter waren nicht eingeladen. Auf derlei Vorwürfe ging Putin in seiner kurzen Rede selbstverständlich nicht ein. Stattdessen Sicherheitsbekundungen für Russland. Ich versichere Ihnen, dass die Sicherheitsinteressen des russischen Volkes für mich weiterhin an erster Stelle stehen werden. Der konsolidierte Wille von Millionen Menschen ist eine enorme Kraft und ein Beweis für unsere gemeinsame feste Überzeugung, dass wir das Schicksal Russlands selbst und nur uns selbst bestimmen werden. Eingeladen zur erneuten Amtseinführung Putins heute auch die Botschafterinnen und Botschafter sogenannter unfreundlicher Länder. Damit sind in Russland die Staaten gemeint, die sich gegen Russlands Krieg in der Ukraine wenden, mit Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen für Kiew. An diese Staaten wandte sich Putin in seiner Rede auch. Wir waren und bleiben offen dafür, gute Beziehungen zu allen Ländern zu stärken, die Russland als zuverlässigen und ehrlichen Partner ansehen. Und das ist wirklich die globale Mehrheit. Wir weigern uns nicht, mit westlichen Staaten in einen Dialog zu treten. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, beabsichtigen Sie weiterhin zu versuchen, die Entwicklung Russlands einzudämmen, die Aggressionspolitik fortzusetzen, die unser Land seit Jahren unter Druck setzt, oder werden Sie einen Weg zu Zusammenarbeit und Frieden finden? Derlei Worte wollten sich offenbar längst nicht alle geladenen, unfreundlichen Länder anhören. Die Botschafterin der USA blieb der Amtseinführung Putins fern. Sie ist außerhalb Russlands. Wie auch Deutschlands Botschafter, der ist derzeit in Berlin zu Konsultationen nach einem Russland zugeschriebenen Cyberangriff, unter anderem auf die SPD. Ob das als Entschuldigung reicht? Sergei Ryabkov, stellvertretender Außenminister Russlands, kritisierte ganz allgemein diejenigen, die heute nicht gekommen sind. Wir wurden eingeladen, aber wir gehen nicht. Das ist billig. Es ist nicht seriös. Anständige Menschen verhalten sich nicht so. Wir machen uns jedoch keine Illusionen mehr über die Manieren unserer Gegner. Sie sind, wie ein literarischer Held sagte, erbärmliche, unbedeutende Menschen. Die Regierung Russlands ist nach der Amtseinführung Putins zurückgetreten.
Wahrscheinlich 6 weitere Jahre Wladimir Putin an der Spitze Russlands. Björn Blaschke berichtete. 23:37 Uhr ist es inzwischen geworden. Wir sind jetzt bei unseren Kurzberichten. Organisationen der Vereinten Nationen bezeichnen Israels militärisches Handeln im südlichen Gazastreifen rund um die Stadt Rafah als Albtraum. Katrin Hondel.
Der Gaza-Albtraum scheint Realität zu werden, sagte UNICEF-Sprecher James Elder in Genf zum Vorrücken der israelischen Armee. Rafah sei eine Stadt der Kinder, so Elder. Mehr als die Hälfte der Jungen und Mädchen des Gazastreifens befinde sich dort. Hunderttausende dieser Kinder seien krank, verletzt oder behindert, was es für sie noch einmal schwieriger mache, die Stadt zu verlassen. Kinder, die mit amputierten Gliedmaßen statt in Krankenhäusern in Zelten hausten, müssten sich nun auf den Weg in sogenannte Sicherheitszonen machen, so der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks. Aber die Konfliktparteien missachteten weiterhin völlig den Schutz von Zivilisten und Kindern. In Rafah gäbe es für 3.500 Menschen eine Dusche, eine Toilette für 850 Menschen, berichtete Elder. Doch in den Zonen, in die Menschen gehen sollen, sei die Situation noch erschreckend viel schlimmer. Der Sprecher des UN-Nothilfebüros Jens Lerke berichtete von Panik und Verzweiflung in der Zivilbevölkerung. Die Menschen seien total verängstigt. Nachdem Israel die beiden südlichen Grenzübergänge für Hilfslieferungen geschlossen habe, so Lerke, könne nur noch ein Bruchteil der notwendigen Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden. Die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros Ravina Shamdasani sagte in Genf, es gebe Anzeichen für Verletzungen des internationalen Völkerrechts.
Migration und Flucht gibt es praktisch weltweit und die Vereinten Nationen haben Fakten darüber gesammelt. Peter Hornung.
Es gibt so viele Menschen wie noch nie, die durch Konflikte und Katastrophen vertrieben wurden. 117 Millionen seien es weltweit, so die Internationale Organisation für Migration IOM in ihrem Bericht, der alle 2 Jahre erscheint. Seit 2022 sind es vor allem der Krieg in der Ukraine und der Konflikt in Gaza, aber auch die Bürgerkriege in Ländern wie Syrien, dem Jemen, Äthiopien oder dem Sudan. Die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Zudem Naturkatastrophen wie das schwere Erdbeben in der Ostsee. Osttürkei vergangenes Jahr. Auch wirtschaftliche Not sei ein Grund für Migration in großem Umfang. Deutschland sei dabei neben den USA, Saudi-Arabien und den Emiraten das Land, das Wirtschaftsmigranten am meisten anziehe. Der Bericht betont aber auch die positiven Auswirkungen von Migration. Sie sei ein Motor der menschlichen Entwicklung und trage zum Wirtschaftswachstum bei. Sowohl der Staaten, in denen sich Migranten niederließen, als auch ihrer Herkunftsstaaten, in die die Migranten Geld überweisen.
Das Bahnbauprojekt Stuttgart 21 wird viel teurer als geplant und wer die Mehrkosten tragen muss, das war umstritten bis zu einem heutigen Gerichtsurteil. Dazu Laura Kloppenburg.
Die Deutsche Bahn muss die Mehrkosten von rund 7 Milliarden Euro alleine tragen, sowie die Verfahrenskosten von rund 30 Millionen Euro. So lautet das heutige Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart. Die Projektpartner, allen voran das Land Baden-Württemberg, haben damit Recht bekommen. 2016 hatte die Deutsche Bahn gegen sie geklagt, weil im Finanzierungsvertrag vor 15 Jahren nicht eindeutig geregelt ist, wer sich im Fall von Kostensteigerungen an den Kosten beteiligen muss. Das Großprojekt, bestehend aus Strecken, Tunneln und Bahnhöfen, ist mittlerweile viermal so teuer wie ursprünglich geplant. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bereits vor Prozessbeginn hatten alle Parteien angekündigt, im Falle einer Niederlage in zweiter Instanz vors Oberverwaltungsgericht in Mannheim ziehen zu wollen.
Die Deutsche Telekom beendet eine Ära, nämlich die Ära der Telefonauskunft. Sebastian Tittelbach.
Am 1. Dezember ist Schluss mit der Inlands- und Auslandsauskunft und auch mit dem Weckdienst, den die Telekom betreibt. Das Angebot sei aus der Zeit gefallen und das Ende absehbar gewesen, heißt es von der Telekom, denn die wenigen Nutzer reichten nicht aus, um die Kosten zu decken. Im Jahr 1995 gingen noch 550 Millionen Anfragen ein. Heute liegt die Zahl der Anrufe bei unter 2 Millionen jährlich. Das Auskunftsteam schrumpfte deshalb über die Jahre. Wie viele Mitarbeiter vom endgültigen Aus der Auskunft betroffen sind, sagt die Telekom nicht. Sie alle sind noch bei einer externen Firma in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Einige gehen in Ruhestand, die übrigen sollen andere Aufgaben übernehmen. Wer eine Telefonnummer sucht, soll laut der Telekom Internetsuchmaschinen und Online-Portale nutzen oder die Auskunftsdienste anderer Anbieter. Außerdem ist eine andere Ära noch nicht vorbei. Im gedruckten Telefonbuch kann man auf Wunsch weiterhin mit Rufnummer oder Adresse stehen.
Das Wichtigste vom Tag an der Frankfurter Börse, das hören wir jetzt von Samir Ibrahim.
Es ist die Zeit der Hauptversammlungen. Dazu gab es heute eine Flut an Quartalsbilanzen und reichlich Konjunkturdaten. Es gab für Händler und Anleger also eine ganze Menge zu verarbeiten. Der DAX am Ende des Tages aber klar im Plus bei 18.430 Punkten, ein Aufschlag von 1,4%. Getrieben wurde der Leitindex von den überwiegend ermutigenden Bilanzen der Unternehmen oder ihrer positiven Aussichten. Spitzenreiter Infineon zum Beispiel konnte mit den Zahlen nicht wirklich überzeugen. Der Branche geht es nicht besonders. Im für Infineon wichtigen E-Automarkt läuft das Geschäft unerwartet schleppend. Aber der Konzern hat sich ein Sparpaket auferlegt, das gut ankommt. Die Belohnung, ein Kursplus der Aktie von gut 12%. Im Sparmodus schon angekommen, Zalando. Der Online-Konzern hatte nach Corona mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen zu kämpfen. Das Sparprogramm der letzten Zeit trägt nun aber Früchte und überzeugt Analysten. Das Kursplus hier mehr als 8%. Recht gute Nachrichten hatte Siemens Healthineers, gehört aber mit einem Minus von knapp 1% zu den Verlierern. Das Ergebnis verbessert, Jahresprognose bestätigt. Das Geschäft mit der Bildgebung, also Röntgen oder CT, lief aber nicht so wie erhofft. Weil das jedoch den Hauptanteil bei den Healthineers ausmacht, reagieren Anleger enttäuscht. Neues gab es von der Hauptversammlung der Lufthansa. Der Konzern bekommt dort die Wut der Aktionäre über das so wörtlich Service-Chaos der letzten Zeit zu spüren. Der Vorstand, frisch neu besetzt, erklärte, er habe verstanden und gelobte Besserung.
Die Bundesanwaltschaft hat heute Büroräume von Maximilian Kra in Brüssel durchsuchen lassen. Kra ist AfD-Europaabgeordneter und Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Allerdings sitzt einer seiner Mitarbeiter seit 2 Wochen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm vor, er habe Spionage für China geleistet. Daher die Durchsuchung, über die jetzt Caroline Born berichtet.
Am Morgen haben deutsche und belgische Ermittler die Büroräume des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Kra durchsucht. Vor 2 Wochen wurde sein langjähriger Mitarbeiter Hian G. festgenommen wegen mutmaßlicher Spionage für China. Die Durchsuchung in Brüssel erfolgt laut dem Generalbundesanwalt wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Das Büro von AfD-Politiker Krah wurde durchsucht, weil er als Zeuge gilt. Das Europäische Parlament hat dem Betreten der Räumlichkeiten zugestimmt. Krah bezeichnet die Razzia nach der Festnahme seines mittlerweile ehemaligen Mitarbeiters als zu erwarten und daher keinesfalls überraschend. Bemerkenswert sei höchstens, so schreibt der Europaabgeordnete auf X, dass man sich so lange Zeit dafür gelassen habe.
Angesichts der Tatsache, dass die Vorwürfe gegen seinen Assistenten ja schon seit vielen Monaten im Raum sind, dass es da schon bei uns in offiziellen Sitzungen des Parlaments handfesten Streit auch zwischen Herrn Krah und Kollegen genau wegen dieses Mitarbeiters gab, ist das alles ein scheinheiliges Auftreten,
sagt Daniel Kaspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, dem Deutschlandfunk. Krah bestreitet, etwas mit der Spionageaffäre zu tun zu haben. G ist gebürtiger Chinese und hat für Krah gearbeitet, seit er 2019 ins EU-Parlament eingezogen ist. Ob G sensible Dokumente an einen chinesischen Geheimdienst weitergegeben hat, beschäftigt derzeit den Handelsausschuss im EU-Parlament. Der Vorsitzende des Ausschusses, Bernd Lange von der SPD.
Dadurch, dass eben die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegenüber dem Mitarbeiter durchgesetzt hat und eben auch im Parlament beantragt hat, diese Durchsuchung durchzuführen und die Präsidentin das entsprechend auch genehmigt hat, scheint es einige seriöse Verdachtsmomente zu geben.
Das Büro des AfD-Politikers Krah soll laut Berichten des Spiegels auf sensible Daten zugegriffen haben. Unklar ist, ob der frühere Mitarbeiter G. Zugang zu den Dokumenten hatte. FDP-Handelspolitikerin Svenja Hahn.
Es wäre extrem kritisch, wenn interne Informationen aus dem Handelsausschuss in die Hände unserer autokratischen Gegner gelangt sein könnten. Denn europäische Handelsabkommen und Strategien sind essentieller Bestandteil unserer wirtschaftlichen Stärke und Unabhängigkeit.
Daneben wirft der Generalbundesanwalt G. vor, chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert zu haben.
Caroline Born berichtete aus Brüssel über die Durchsuchung in den Büroräumen von Maximilian Krah. Beim Deutschen Ärztetag, da treffen sich Mediziner. Der Ärztetag, der fand heute in Mainz statt. Und damit sich nicht alle so einig sind, kam auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD dazu. Und dann war natürlich die Debatte unausweichlich. Tom Funke berichtet.
In seiner Rede bei der Eröffnung des viertägigen Ärztetages zeichnet der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein düsteres Bild der Zukunft.
Wir haben es versäumt, junge Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Uns werden für die nächsten 10 oder 15 Jahre 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen, die wir nicht ausgebildet haben.
Deutschland könne nicht so weitermachen, auch nicht in der Anwerbung ausländischer Fachkräfte.
Wir können nicht weitermachen, indem wir sagen, wir scheuen die Investition in die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, nehmen aber die gleichen Ärztinnen und Ärzte aus anderen Ländern, die diese Investition getätigt haben, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann fehlen, obwohl sie dort dringend gebraucht würden.
Lauterbach will sich jetzt schnell für eine Reform der medizinischen Ausbildung einsetzen und macht weitere Vorschläge.
Wir werden darüber reden, wo können wir beim ambulanten Operieren noch weitergehen. Ich könnte mir da mehr vorstellen. Wir werden auch darüber reden, wie wir die Ärzte besser einsetzen, dass man sich nicht entscheiden muss, Krankenhausarzt oder Vertragsarzt, sondern also wir brauchen so eine Art Hybridarzt auch, der sich in beiden Systemen zu Hause fühlen.
Dieser Vorschlag erntet bei den rund 250 Delegierten in Mainz hörbar nicht viel Zustimmung. Lauterbach verspricht für jetzt arbeitende Ärztinnen und Ärzte aber auch bürokratische Entlastungen. Und für die Hausärzte?
Einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Entbudgetierung. Wir werden die Hausärzte entbudgetieren, so wie wir es bei den Kinderärzten gemacht haben. Wir werden das auch für andere Arztgruppen prüfen. Schon jetzt sind 5.000 Hausarztsitze nicht besetzt. Es kann nicht so bleiben.
Dass es nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist, sieht auch Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer.
Wir brauchen einen die Ressorts übergreifenden Ansatz. Wir brauchen einen Gesundheitsgipfel im Kanzleramt.
Die Menschen sehnten sich nach Lösungskompetenz, nach Handlungsfähigkeit und nach Sicherheit. Reinhardt betont, frage man Menschen, was ihre Lebensqualität bestimme, würden sie Gesundheit an erster Stelle nennen. Reinhardt bemängelt, die Politik mache zu wenig gegen den drohenden Fachkräftemangel. Dabei würden gerade ältere Ärztinnen und Ärzte gern auch über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten.
Wenn die Gesellschaft also die Arbeitskraft und das Erfahrungswissen dieser Ärztinnen und Ärzte weiter in Anspruch nehmen möchte, dann müssen sie dafür sorgen, dass schnelle und intelligente steuerrechtliche Regelungen und andere Anreize geschaffen und entwickelt werden, die das ermöglichen und befördern.
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind durchschnittlich rund 54 Jahre alt, so Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Knapp 13% der Vertragsärzte arbeiten auch noch im Alter von über 65 Jahren. Handele die Politik hier nicht, so Reinhardt, steige die Zahl der Praxisschließungen bedrohlich an. Die Gefahr sieht auch Lauterbach und kündigt an, den Vorschlag für steuerliche Anreize prüfen zu wollen. Und spricht mit Blick auf Herausforderungen im Gesundheitssystem von einer Zeitenwende.
Tom Funke über den Ärztetag in Mainz. Die deutsche Marine entsendet zwei Schiffe in den Indopazifik. Diese Schiffe sind benannt nach der Stadt Frankfurt am Main und nach dem Land Baden-Württemberg. Und was die Schiffe im Indopazifik sollen, das schildert Markus Pindur.
Gemeinsam mit der Fregatte Baden-Württemberg wird die Frankfurt am Main an Übungen mit internationalen Partnern teilnehmen. Die Baden-Württemberg ist eine Fregatte, also ein reguläres Kriegsschiff, und die Frankfurt am Main ist ein Versorgungsschiff. Sie haben zu einer Weltumrundung abgelegt, bei der sie durch den Panamakanal in den Pazifik gelangen und später auch das südchinesische Meer durchqueren, so Verteidigungsminister Pistorius bei der Verabschiedung in Wilhelmshaven.
In 3 Tagen werden sich die beiden Schiffe, die Frankfurt am Main und die Baden-Württemberg, im Atlantik treffen und in den nächsten über 210 Tagen zahlreiche Hafenbesuche und verschiedene Kooperationen und Übungen mit Partnern in der ganzen Welt durchführen. Ihre Route führt sie entlang der Ostküste Nordamerikas zum Panamakanal nach Hawaii. Dort werden sie sich an der US-geführten multinationalen Übung Rim of the Pacific, kurz RIMPAC, beteiligen.
Der Indopazifik ist ein Raum steigender Spannungen. China macht immer weitere Ansprüche geltend, zum Beispiel auf das südchinesische Meer, das aber nach geltendem Völkerrecht nicht zum chinesischen Hoheitsraum gehört. Das größte Problem ist aber die ständige Bedrohung Taiwans, dessen Unabhängigkeit China nicht akzeptiert und das mittlerweile auch ständig militärisch bedroht wird, zum Beispiel durch Überflüge oder große Manöver vor der taiwanesischen Küste. Deutschland hat sich 2020 mit einer neuen Indo-Pazifik-Strategie vorgenommen, auch militärisch Flagge in der sicherheitspolitisch immer wichtiger werdenden Region zu zeigen, in der China immer aggressiver auftritt. Die Übungsmission der Baden-Württemberg ist Teil dieser Strategie. Im Juni verlegt die Luftwaffe dann 50 Luftfahrzeuge in den Indo-Pazifik. Das Ziel der Übung, so Pistorius, man wolle die Partnerschaften im indopazifischen Raum weiter verbessern, die Beziehungen zu den Partnern in der Region erweitern und das Seevölkerrecht stärken.
Wir wollen, und das ist unser Auftrag, den wir so verstehen, für Stabilität, Sicherheit und Offenheit der wichtigen Transitstrecken für internationale Waren- und Rohstofftransporte beitragen, auch weil es uns unmittelbar betrifft, wie wir gerade im Roten Meer wieder erleben. Wegschauen im Indopazifik, keine Präsenz zeigen und nicht für die regelbasierte Ordnung einzutreten, das ist und wird keine Option für Deutschland sein.
Das Manöver soll auch den USA das Signal senden, dass es auch im Indopazifik Rückhalt der europäischen Verbündeten gibt. Schon vorab gab es Drohungen aus Peking. Die deutschen Schiffe dürften nicht die Taiwanstraße durchqueren, so ein chinesischer Außenamtssprecher gestern. Er reagierte damit auf eine Aussage von Außenministerin Baerbock während ihres Besuchs in Neuseeland. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass die Baden-Württemberg bei ihrer Pazifikmission auch die Straße von Taiwan durchquere. Darüber, so Verteidigungsminister Pistorius, sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.
Markus Pindur über die Entsendung zweier Schiffe in den Indopazifik. Und jetzt haben wir die Presseschau für Sie, zusammengestellt von Jan Altmann und heute Abend präsentiert von Thomas Pelzer.
Viele Zeitungen beschäftigen sich mit dem Grundsatzprogramm, das die CDU auf ihrem Bundesparteitag in Berlin beschlossen hat. Die Tageszeitung hält fest: Die CDU will schrittweise die Wehrpflicht wieder einführen und klammert sich an die Atomkraft. Die gravierendste Kursänderung betrifft Migration. Deutschland soll sich mit einem Ruanda-Modell Flüchtlinge vom Leib halten. Der Südkorea aus Konstanz gibt zu bedenken, Die damals aufgelösten Strukturen für die Wehrpflicht gibt es nicht mehr. Sie müssen wieder aufgebaut werden, genauso wie ein erneuter Zivildienst organisatorisch abzusichern ist. Von einem Parteitag bis in die Kasernen, Kliniken oder Pflegeheime ist es also ein steiniger Weg und ein kostspieliger dazu. Die neue Osnabrücker Zeitung hebt mit Blick auf die Partei hervor, dass sie sich mutig an der Formulierung einer Leitkultur versucht, die nicht ausgrenzt, sondern einen Minimalkonsens einer vielfältigen Gesellschaft formuliert, ist in einer Zeit der Verunsicherung und Spaltung aller Ehren wert und keineswegs lächerlich. Die CDU markiert damit ihren Anspruch, eine Volkspartei zu sein, die auf gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen findet, CDU-Chef Merz verbinde mit dem 70-seitigen Grundsatzprogramm zwei naheliegende Ziele. Es soll zum einen als Signal nach innen wirken, Stichwort Selbstvergewisserung, zum anderen als Orientierung für alle, die sich überlegen, die CDU zu wählen. Anders als Parteien, die auf eine bestimmte Wählerklientel festgelegt sind, stellt sich für die CDU als Volkspartei die große Herausforderung, eine Klammer zu setzen um ein großes bürgerliches Lager. Die Berliner Zeitung äußert sich zu Russlands Präsident Putin, der offiziell seine fünfte Amtszeit angetreten hat. Ein angebliches Rekordergebnis bei den Scheinwahlen im März im Rücken inszeniert sich Putin mit großem Selbstbewusstsein und ebenso großer Siegesgewissheit. Russland als Weltstaat, der im Schulterschluss mit China eine neue Weltordnung baut und dem Westen scheinheilig einen Dialog anbietet. Glaubt er wirklich selbst daran? Die Leipziger Volkszeitung analysiert: All die Lügen, die in diesen Tagen Putins Stärke unterstreichen sollen, sind in Wahrheit Hinweise auf seine Schwäche. Der gelernte KGB-Offizier glaubte an George Orwells Diktum, dass die Lüge, wenn sie mit aller Macht verbreitet wird, irgendwann in die Geschichte eingeht und zu Wahrheit wird. Genau dieses Denken könnte dem russischen Staatschef früher oder später politisch das Genick brechen.
Das war die Presseschau. Dankeschön an Jan Altmann und danke auch an Thomas Pelzer. Hier folgen gleich die beiden Hymnen und dann die Nachrichten und dann unser Kulturmagazin Fazit. Darin wird es auch gehen um eine Studie aus Sachsen über Rechtsextremismus in Sachsen. Das war die Sendung, das war der Tag. Mein Name ist Thilko Gries. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.